Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Pascal und habe mit Paulina zusammen Charles & Charlotte gegründet, eine Social First Agentur in Berlin. Paulina ist heute leider nicht im Intro dabei, deswegen skippen wir auch unseren Catch-up. Dafür haben wir im zweiten Teil richtig dick aufgefahren und zwar mit Podcast-Papst Philipp Westermeier. Ihn haben wir gefragt, was seine Vision zu OMR ist, was sein aktueller Blick auf Social ist und ich habe auch herausgekitzelt bekommen, was OMR wert ist. Viel Spaß beim Zuhören. Heute haben wir bei uns Philipp fucking Westermeier, Gründer von OMR und Podcast Gott. Herzlich willkommen.
Ah. Danke für die Einladung.
Da musst du lachen, ne?
Ja, ja. Fucking Westermeier. Lange nicht mehr gehört.
Nee, wir freuen uns ja hier zu sein. Wir sind ja in Hamburg. Heute Auswärtsspiel für uns.
Oder Heimspiel für mich.
Stimmt, ja. Deswegen danke für die Einladung. Wir dachten, wir starten entspannt. Mhm. Es wird schwerer im Laufe des Podcasts. Erste Frage. Podcast kennen wir alle, hören wir alle. Also aus Social Perspektive interessiert es uns natürlich, was hinter den Kulissen passiert. Mhm. Was ist denn mal so Verrücktes, Unerwartetes, Besonderes vor oder nach dem Podcast passiert?
Du meinst Gossip. In all den letzten Jahren?
Ja. Genau.
Ja.
Also, was die meisten Leute gar nicht so auf dem Zettel haben, ist, dass wir immer schon auch mal Podcasts gemacht haben, die ja nie erschienen sind, zum Beispiel.
Ne? Oh. Also,
ja.
Warum? Weil die Leute sich verplappert haben, interner? So?
Ja, ich hatte mal auch jemanden, einen sehr erfolgreichen Digitalunternehmer, der aber zwischenzeitlich auch in Untersuchungshaft saß. Und dann hat der Anwalt gesagt, macht es keinen Sinn, so ein Gespräch rauszubringen beim Gegenhören. Oder ich hatte ja mal eine legendäre Folge mit dem Karen Sümer, damals dem Gründer von Gorillas. Und
jo.
Dann haben wir nochmal ein halbes Jahr später aufgenommen. Es ist ja damals wahnsinnig schnell gewachsen und ging ja immer krasser weiter. Und dann hat er aber irgendwie nach der Hälfte abgebrochen, weil er das Gefühl hat, ich frage zu sehr nach irgendwelchen Kennzahlen oder Umsätzen oder auch Werten, die er nicht so teilen wollte. Sowas gibt es schon immer mal wieder.
Ja.
Aber ansonsten, was sind denn die Kulissen? Ich meine, ich habe vor Jahren wahrscheinlich jetzt habe ich mich da Anekdoten, es gibt ohne Ende Anekdoten, aber so auf Knopfdruck, mir fällt ein, da hatten wir noch so ein ganz kleines Studio oben, das war wirklich ein Schuhkarton. Und bei 34 Grad draußen im Sommer war es auch richtig heiß. Und da hatte ich mal Sylvie Mais, also Influencerin und Moderatorin zu Gast. Und dann, das ist schon 5, 6 Jahre her, da saßen wir da in diesem Raum, der war schon heiß. Und dann war er so klein, war im Sommer noch mal heißer, nach einer Stunde Podcast war das da irgendwie. Und es war auch nicht gelüftet oder so. Und ich sah nur, wie sie schwitzt. Und ich hatte auch da irgendwie, saß da geschwitzt und dann hatte irgendwann Sorge, dass sie denkt, es ist in einer versteckte Kameraaufnahme gelandet.
Verstehen Sie Spaß, stimmt.
Ja, genau, verstehen Sie Spaß. So irgendwie, wie lange kannst du in so einer Podcast-Studio rumsitzen und das noch ernst nehmen? Sowas gab's. Ach, und also da gab's natürlich mit verschiedenen Gästen. Wir waren ja auch immer wieder bei Gästen zu Hause, ne? Bei Til Schweiger, auf dessen Finca in Mallorca, da war es auch heiß. Und dann haben wir dann nachher, hat er gesagt, weißt du, was das Beste ist, wir nehmen das Ding jetzt hier im Schlafzimmer auf und setzen uns aufs Bett. Und dann saßen wir halt da irgendwie bei Til Schweiger im Schlafzimmer auf der Finca auf dem Bett und dachte, okay, what a place.
Ja?
War ganz cool.
Okay, geile Story auf jeden Fall. Es fängt sehr gut an. Cool. Was mich auch extrem interessieren würde, ist mit den ganzen Podcasts, mit den ganzen Gästen, die du gemacht hast, wie dein Blick auf Social ist. Das ist eine sehr breite Frage, ne? Aber ich fände es einfach mal spannend zu sagen, wie guckst du gerade auf Social Media? Was sind für dich auch so die Erfolgsfaktoren, die Marken jetzt so aus deinem Blickwinkel auf dem Schirm haben sollten?
Also man kann ja irgendwie auf verschiedensten Ebenen auf Social Media gucken. Jetzt so, wie verändert es die Gesellschaft, die Medienwelt, die Marketingwelt? Also da gibt es ja so von bis, also wenn man jetzt mal anfängt mit der Marketingwelt, ich glaube, das Wichtigste, was man sagen kann, ist, es gelingt ja, glaube ich, problemlos heutzutage Marken aufzubauen, nur über Social Media. Also du brauchst eigentlich nichts anderes mehr.
Kein TV mehr?
Ich glaube, gibt es genügend Beispiele für Marken, die jetzt ohne TV aufgebaut wurden, über Social Media. Insofern, ich glaube, ob das jetzt sinnvoll ist, eine andere Frage, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und es zeigt halt, wie wirkungsmächtig Social Media mittlerweile ist. Es gibt ja auch mittlerweile genügend Menschen, für die ist Social Media die Medienwelt. Also die konsumieren jetzt weder TV noch irgendwas anderes. Also das sind einfach, Social Media ist die Welt. Ja? Früher war das ja so ein Kanal oder so eine Idee von neuen Medien. Jetzt ist es halt, ja, für viele Menschen ist es das einfach das Tor zur Welt oder einfach wirklich die Welt, in der sie leben, mit Ausnahmen, wenn sie nochmal irgendwie einkaufen gehen in der echten Welt oder mal sich mit Mama irgendwie noch in die Schule gehen, aber ansonsten ist es halt Social Media und insofern kann man da wirklich jetzt viele Gespräche darüber führen, aber ich glaube, Social Media als solches gibt es ja auch nicht. Du musst ja dann auch wirklich gucken, über welche Plattform will man jetzt reden, ne? Also wenn ich jetzt sage, man kann Marken aufbauen über Social Media, dann heißt es ja auch am Ende häufig vielleicht sogar über einen einzigen Kanal, vielleicht nur über Instagram oder vielleicht nur über, über Podcasts oder wenn man das als Social Media begreifen möchte oder über YouTube oder so. Ne? Also ich, auch das ist ja wieder sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen, ich habe das Gefühl, mit dem Begriff Social Media ist es super schwer, überhaupt eine Antwort zu geben, weil es halt entweder so krass makro ist und weil die Antwort, was tut sich mit Social Media, so wirklich so philosophisch irgendwann wird. Oder halt so mikro klein, wenn man dann wirklich reindrillt in die Marketingfragen auf einzelnen Plattformen.
Wenn du, OMR gibt es jetzt ja schon ein paar Jährchen, wenn du jetzt 2025 komplett neu anfangen würdest und OMR, also es gibt es jetzt nicht, Fantasiefrage, und du würdest neu starten, was wäre deine Social-Strategie? Auf welche Plattform würdest du setzen, wenn du noch nichts hättest und jetzt hier alleine im Café sitzen würdest?
Also wahrscheinlich wären es dieselben, logischerweise eigentlich fast dieselben Kanäle, die ich jetzt auch benutze, nämlich, also ich pflege im Wesentlichen zwei Plattformen, LinkedIn und Instagram. Und das mache ich jetzt ja in der heutigen Welt 25 ja auch für OMR. Und ich glaube, das also wäre jetzt, ist ein bisschen OMR größenunabhängig. Also wenn es OMR ganz klein wäre und nicht da wäre, würde ich halt auch diese beiden Kanäle auswählen, weil ich glaube, dass die für unsere Zielgruppe, für unsere Themen am besten passen. Mhm. Ja, und dann kommt jetzt noch YouTube dazu, was wir jetzt ja auch immer stärker pflegen rund um den Podcast. Die TikTok-Welt habe ich mir einfach noch nicht erschlossen. Vielleicht ist auch ein Fehler. Also vielleicht ist das jetzt irgendwie auch das Problem an der Antwort. Aber
wir helfen dir, kein Problem.
Aktuell ist es so, ja.
Aber ihr hattet doch mal diese geile, ich weiß nicht mehr, wie diese Mechanik hieß, wo ihr einen Podcast hochgeladen habt, Longform, und dann habt ihr Leute animiert, Cutdowns zu machen.
Ja, genau.
Also Short-Vertical-Video.
Haben wir mal gemacht, hat einmal richtig gut funktioniert. Haben wir nochmal probiert, irgendwie ein halbes Jahr später, ein Jahr später, hat nicht mehr funktioniert.
Okay, interessant.
Also das war dann so, wir haben auch so ein bisschen das Preisgeld, glaube ich, damals variiert, das war wahrscheinlich falsch, haben wir dann irgendwie reduziert oder halt nicht mehr so einfach Cash rausgehauen. Ich kann es dir nicht mehr genau sagen, aber wir hatten einmal einen Wahnsinnserfolg damit, also da haben wir wirklich gesagt, hier nehmt einfach, was ihr wollt von uns, macht einen Account auf, nennt den, wie ihr ihn wollt, und der reichweitestärkste Account mit unserem Material kriegt halt irgendwie, weiß ich nicht, 500 Euro oder sowas oder 2000 Euro. Das war so echt cool, da haben halt Leute gesagt, okay, rein, mach jetzt hier mal einen TikTok-Account, OMR Podcast, official oder besser nicht, aber so, weißt du, was ich meine, so OMR Podcast unofficial, genau, und haben dann bei uns Material aus YouTube rausgenommen und irgendwie geschnipselt und dann da, und dann gab es halt echt Millionen oder mehrere Millionen Aufrufe teilweise auf einzelnen Kanälen. Das hat uns ja geholfen, haben wir auch gesehen, dass dann der Podcast nochmal mehr gehört wurde. Aber den Effekt konnte man nie replizieren.
Ja, das ist ein Phänomen, das kennen wir. Also wir, egal mit vielen Marken oder Creatoren, mit denen man spricht, bei TikTok ist immer noch diese Viralität so stark. Diese Planbarkeit ist nicht gegeben, ne? Das ist immer ein Stück weit ein Gambling.
Also ich meine, am Ende war es ja noch nicht mal jetzt irgendwie eine Frage nach Content. Das war einfach nur, wir wollten dasselbe Game wieder machen, aber es nicht mehr so gut funktioniert. Ja.
Und jetzt macht ihr gar nichts auf TikTok?
Doch, wir machen das schon viel, aber ich bin da selber jetzt nicht so tief drin. Also deswegen, wenn ich jetzt das neu aufbauen müsste, OMR, das war ja die Kernfrage, dann wäre ich jetzt vielleicht einfach noch nicht so kundig. Ja. Aber wir haben auf jeden Fall natürlich bei uns mit im Team Leute, die intensiv TikTok bearbeiten, klar.
Ja, und sag mal, Instagram und LinkedIn machst du selber noch?
Ja, zu großen Teilen. Also ich mache es auch nicht gut, ne? Muss man auch sagen. Ich weiß, bin mir dessen total bewusst. Ich höre auch immer wieder von Leuten, die sich damit auskennen. Jetzt beruflich coachen, gibt ja so Leute, die jetzt irgendwie irgendwelchen anderen Persönlichkeiten bei ihren Social-Media-Sachen helfen und die sich auch bei uns melden. Und mit ein, zwei kenne ich so ein bisschen auch näher und dann sagen die, ey, boah, Philipp, hier, was du da bei LinkedIn machst, ist ja ein Trauerspiel und das ist ja kein schlechter Account, aber das könnte ja alles viel besser sein und muss man mehr posten, mehr Storytelling machen und so. Also ich mache es nicht gut, aber deswegen, also die Schuld daran liegt auch bei mir, ja, nicht bei einem Kollegen oder so.
Wie viel Zeit investierst du da? In der Woche?
Gar nicht. Also ich schreibe dann irgendwie, wenn ein Podcast rauskommt, irgendwie eine Caption und poste das Bild und ab und zu kommentiere ich ein bisschen was oder ab und zu gucke ich selber rein und wenn ich irgendwas mich interessiert oder irgendwer was über OMR postet, kommentiere ich was oder like irgendwas so, aber dass ich jetzt eine Strategie hätte nach dem Motto, mal sehe ich was und dann drängt es sich total auf. Ne? Weiß ich nicht. Letzte Woche war Kai Pflaume hier im Office und wir machen irgendwie Klimmzüge. Dann, okay, dann mache ich mal ein Foto und poste das. Oder wenn ich, war ich eingeladen in London bei der London School of Economics, habe da einen Vortrag gehalten, da poste ich ein Foto. So, das ist ja naheliegend. Aber jetzt ist jetzt keine Strategie.
Mehr
so. Man macht es mal, wenn es mir auffällt. Und ich genieße es auch, dass es so ist. Aber richtig wäre es ja wahrscheinlich, eine Strategie zu haben für die Kanäle. Und wo wollen wir denn hin? Und wie will ich denn sein? Und was will denn meine Community hören? Und so.
Personal Brand.
Das mache ich nicht. Ne?
Okay. Schön, dann habe ich allen Learnings widersprochen, die man so kennt. Ja,
ja, aber es ist auch, also ich meine, die Learnings sind ja nicht falsch. Die sind ja wahrscheinlich alle richtig. Sondern es ist einfach, dass ich da auch, bin ich vielleicht auch eine andere Generation, ein bisschen Zurückhaltung, Scham, auch einfach
Hamburger Unlust, Understatement,
Unlust, wie auch immer, das ist eine Mischung von vielen Dingen, ja. Das so mache. Aber ja, da könnte man wahrscheinlich mehr machen.
Aber du könntest ja auch einfach einen Videografen oder Videografin einstellen, die 24/7 das Leben des Philipp Westermeyers dokumentiert und dann hast du Content en masse, weil du ja Sachen erlebst. Das ist ja dieser Document-Don't-Create-Ansatz.
Ja, also wahrscheinlich ging das so, aber dann würden ja auch viele Leute das vielleicht gucken und dann müsste ich mich da irgendwie drauf einlassen, dass dann alle Leute mein Leben da mitgucken können oder da einfach jemand neben mir herläuft und so. Also, ja, ich meine, bislang kommen wir ja ganz gut klar mit OMR, sodass ich denke, es ist okay so. Aber es ist auf jeden Fall ein Beispiel, wo wir unsere Möglichkeiten nicht ausreizen, das stimmt schon.
Spannend. Ja. Und wo ihr aber viel drin seid, finde ich, oder es auch sehr gut macht, ist WhatsApp. Also hast ja dein
Ja, das Weekly ist was anderes. Newsletter, ja, genau, absolut. Ja. Das ist eine Sache, die liegt mir sehr. Also das schreibe ich auch selber und da habe ich den Artikel und das ist halt was, ne, da muss ich jetzt kein Kamerateam haben, da lese ich irgendwas Spannendes oder schicke mir was Spannendes mit Freunden hin und her. Dann denke ich mir, okay, alles klar, das könnte auch was Cooles sein für die ganze Gruppe. Und dann schicke ich das einmal die Woche raus und schreibe dazu einen kleinen Text. Das macht mir auch Spaß, da freue ich mich dann irgendwie mal, muss ich auch jede Woche machen, aber das ist jetzt nicht so, wo ich das Gefühl habe, das muss ich hier ein Pro-Foto von mir irgendwo inszenieren oder muss jetzt irgendwie lustig sein. Einfach hier habe ich was Cooles an Content für euch gefunden, hier ist umsonst keine Werbung. Spaß damit, wer es nicht braucht, kann sich abmelden. Aber das ist geil. Das ist halt eine Sache, die geht mir leichter von der Hand.
Okay, und ich finde, man merkt das auch. Also man merkt, dass du selber schreibst und es irgendwie Spaß macht. Das ist auch immer ein cooler Artikel. Also das finde ich echt inspirierend. Was ist der Business Case dahinter? Also weil im Endeffekt, das ist ja relativ teuer. Das kostet, glaube ich, 10 Cent so eine Message oder nicht. Weiß nicht, was sind da drin in der Gruppe?
5.000 Einfach Euro. Nur Touchpoints. Also ich glaube, du brauchst ja als Marke, egal welche, normalerweise immer wieder Touchpoints mit deiner Community, wenn man so möchte, mit deinen Käufern, mit deinen Kunden, mit den Leuten, für die du Sachen machst. Ja? Und bei uns ist es genauso. Wir machen jetzt ja nicht die klassischen Produkte und ich würde jetzt sagen, du bist jetzt, wenn du das liest, jetzt bist du jetzt kein Käufer oder bist jetzt kein Kunde, aber du bist ja auch jemand, der einen Podcast hört, der bist ja jemand, der vielleicht ein Ticket kauft, der vielleicht ein Stand bucht, der vielleicht irgendwie einen Mitarbeiter zu einer Schulung schickt oder sowas. Und da muss man halt irgendwie immer so ein bisschen relevant bleiben. Andere schicken eine Weihnachtskarte, mache ich nicht, ich schicke das ja.
Ich glaube, wir müssen die Frage stellen, weil es einfach gerade so ein Trendthema ist. KI, ihr seid ja schon, also um erste, also für mich ist es krass, irgendwie so Wissensvermittlung auf egal welcher Ebene, egal welcher Plattform. Wir haben jetzt Podcast geredet, wir haben WhatsApp geredet, wir haben jetzt irgendwie schon über die Messe gesprochen. Was glaubst du, hat KI da für einen Impact in der Zukunft drauf? Wenn alle ihr Wissen darüber beziehen.
Also sagen wir so, bei uns ist ja KI auch jetzt schon in der Firma an verschiedenen Stellen drin. Also jetzt die Kollegen, die den Podcast nachbearbeiten, nutzen dafür irgendwie KI. Die Kollegen, die unsere Visuals gestalten oder irgendwie unsere Kommunikation machen optisch, die nutzen auch an verschiedenen Stellen KI. Die sind ja in Software drin. Also wir haben jetzt aber keine eigene OMR, GTP und sowas und ich glaube, brauchen sowas auch nicht. Was bricht uns dann vielleicht weg? Wo ist das Risiko? Ich weiß nicht, ich habe vor kurzem mit einem Bekannten gesprochen, der bei KKR arbeite, bei der großen Beteiligungsgesellschaft, die haben gerade eine ganze Reihe von Live-Event-Businesses gekauft und sagen halt, Live-Event-Businesses, ganz geil, endlich mal keine Diskussion darüber, ob jetzt KI das Geschäft disruptiert oder nicht. Ja. Und so sehe ich unser Festival auch. Also ich glaube, beim Festival, die Diskussion, ob das jetzt KI alles verändert, da sind Leute, die wollen sich sehen, die wollen was live erleben, das wird sich nicht verändern. Nicht stark zumindest. Also in der Produktion, so in der indirekt, wie ich es gerade beschrieben habe, schon, aber jetzt das Festival deswegen jetzt nicht mehr besucht wird oder obsolet wird. Also ich meine, auch vorher konnte man alle Vorträge bei YouTube gucken, wenn man wollte oder irgendwie, also das ist, glaube ich, nicht geimpacted. Bei Podcasts hoffe ich, dass es genauso ist, weil noch ist es nicht so interessant für Menschen, zwei KIs beim Sprechen zuzuhören, sondern man will halt für Menschen was hören, man will ein echtes Gespräch haben. Und eine KI kann ja nur erzählen, was irgendwo anders schon da ist. Also insofern glaube ich, dass es auch so zumindest die Podcasts, die wir so machen, nicht so stark betrifft. Dann muss man halt gucken, ja, was hat es mit unserem Education-Business, was macht es damit? Können die Leute demnächst irgendwie alle, statt einen Kurs bei uns zu besuchen, einfach bei ChatGPT einen Kurs kurz programmieren? Das mag so sein. Ne? Da müssen wir nach Antworten suchen und gucken, wie weit das geht. Bei unserem OMR-Reviews-Business, also Softwarebewertung, da ist sicherlich auch die Frage, wir sammeln die Bewertung ein, das macht die KI nicht. Das ist total entscheidend, diese Bewertung zu haben, aber wie setzen wir unsere Rechte durch, dass uns diese Bewertung gehören, ne? Dass die nicht einfach bei ChatGPT ausgestrahlt werden, ohne dass wir. Ja. Aber am Ende ist es wie immer in der Welt, ne? Es verändert sich und es gibt Chancen und es gibt Risiken. Aber ich glaube, wir als Firma haben jetzt kein überragend großes Risiko. Wir haben jetzt auch nicht die riesigen Chancen jetzt, aber es ist, wir werden uns anpassen müssen hier und da.
Ja, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Ja, generell, klar, ist ja auch wahr.
Ja. Du wirst was sagen, Paulina, du
wirst auf jeden Fall. Ja, ich wollte nur, genau, es ist ein bisschen, ich switche dann das Thema, aber wir haben jetzt gerade schon über die Zukunft gesprochen. Wo siehst du denn OMR so in 5 Jahren?
Also die Geschichte von OMR ist ja die, dass ich es gegründet habe als Hobby, mehr oder weniger vor jetzt fast 12, 13, 14 Jahren.
Wow.
Und es war eigentlich immer so in der Firma diese DNA drin, das ist ein Hobby, wir machen das mal. Und dann natürlich wurde es halt größer, man musste ein bisschen planen und hatte Verantwortung für die Leute, für die Kunden und hat sich immer weiter professionalisiert. Aber was wir bis heute nicht haben, ist halt irgendein Investor oder irgendwer, der sagt, was ist denn in 5 Jahren? Mhm. Ist diese DNA, die viele andere Firmen haben, wo man so eine Frage gestellt bekommt und dann sagt man, ja, da habe ich jetzt die Antwort. Ist
der Businessplan.
Die Antwort ist irgendwie hier vorbereitet, hier sehen Sie das Chart, so und so planen wir das jetzt. Das gibt es bei uns so nicht. Das ist einfach schon mal die erste, so aus der DNA der Firma ist jetzt sozusagen so mittel- oder langfristige Planung nie so wichtig gewesen. Dann ist es immer kurzfristig zu überlegen, wie machen wir es nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr. Und vor allen Dingen, was gibt es gerade für Opportunitäten? Wir haben jetzt ja auch Geschäftsfelder aufgebaut in der Medienwelt, die teilweise sehr neu sind. Podcast, als wir es angefangen haben, war das in Deutschland zumindest sehr neu. Eine Review-Plattform war sehr neu, als wir es angefangen haben. Das Festival in der Form hat es vorher jetzt in Deutschland auch noch nicht so gegeben, ne? Also als Live-Event, so in der, wie wir es da jetzt darreichen. Und warum sage ich das? Weil ich bei keinem dieser Geschäftsfelder 5 Jahre vorher hätte sehen können, dass es überhaupt jemals geben würde. Und so ist es jetzt auch so ein bisschen schwierig zu planen. Also mir ist dann irgendwie die Chance in den Schoß gefallen, hier in den Fernsehturm in Hamburg zu pachten. Das wusste ich jetzt auch nicht 5 Jahre vorher. Und so sind wir halt sehr stark in dem Modus, wir machen die Sachen gut, wir versuchen den Fokus nicht zu verlieren und aus den Sachen das meiste rauszuholen. Da ist auch echt viel zu tun. Und wenn es dann irgendwo so eine Opportunität auftaucht, weil das Gefühl haben, oh, da kommt was Neues, da könnten wir jetzt irgendwie draufgehen, können wir mitwachsen, dann werden wir es wahrscheinlich versuchen, aber ich weiß noch nicht, was es sein wird.
Und wenn du sagst, es ist dein Hobby, ist lustig, bei mir im Reitstall hing früher mal so eine Plakette mit mach dein Hobby zum Beruf, dann musst du nie einen Tag in deinem Leben arbeiten, muss ich gerade dran denken. Könntest du dir vorstellen, um einmal zu verkaufen?
Also es ist mein Hobby bis heute, es ist auch mein Hobby gewesen, es ist natürlich jetzt auch mein Beruf und das hat dann irgendwie auch Aspekte von beidem. Also insofern ist es jetzt nicht nur mehr mein Hobby, es wäre vielleicht ein bisschen verrückt, weil es ja auch, sagen wir mal, geht das schon über ein Hobby hier und da hinaus und auch jetzt irgendwie die Verantwortlichkeit gegenüber den ganzen Leuten und auch den Firmen zu sagen, dass ich finanziere hier irgendwie was oder ich gebe Geld rein in eine Sache, wo irgendwer sagt, der dafür verantwortlich ist, das sei sein Hobby, das wäre jetzt ein bisschen, naja, größenwahnsinnig vielleicht. Ich muss schon wirklich jetzt hart auch arbeiten und das ganze Team. Und das ist halt jetzt kein so ein Hobby, sondern schon, es macht mir Spaß, aber es ist jetzt schon auch ein ordentliches Pensum. Und viel Verantwortung. Und trotzdem würde ich das nicht unbedingt verkaufen wollen. Also kann sein, dass es eines Tages mal dazu kommt. Ich will das nicht ausschließen. Ich denke immer so an die Fußballspieler, die dann irgendwie mit 17 oder 18 aus dem Nachwuchs kommen und dann zum ersten Mal bei der Profimannschaft mitspielen dürfen und dann ein Tor schießen und das ganze Stadion jubelt und dann werden sie nachher gefragt, irgendwie, was ist denn jetzt, werden sie ihren Vertrag hier auf ewig verlängern und sagen, ja, ich bin ja hier geboren und dann stellt sich raus, das war halt naiv, ja. Und so, ich weiß nicht, was kommt, ich habe keine Pläne, ich mache das wahnsinnig gerne, es ist eine unglaubliche Luxussituation, für die man sehr dankbar sein muss, dass man jetzt diese Firma so haben kann, ohne Investoren, ohne irgendwelchen Druck, dass man das alles so machen kann, wie ich da selber Lust zu habe. Und ich möchte die nicht leichtfertig hergeben. Kommt eines Tages der Punkt, wo ich merke, ich bin da nicht mehr der Richtige für oder Leute erklären mir, es besser wäre, es zu verkaufen und haben da gute Argumente. mag das so sein, aber es ist aktuell nicht geplant und ich würde mal sagen, in den nächsten Jahren jetzt auch erstmal nicht. Also gemäß der Theorie von langfristiger Planung ist jetzt nicht geplant, ja.
Ja. Um mal deine, eigenen Instrumente zu klauen, was ist denn OMR wert?
Ja, das ist bei OMR auch gar nicht so einfach zu sagen, weil es besteht ja aus verschiedensten Geschäftsmodellen. Ich habe gerade schon erzählt, es ist Podcast, es gibt Festival, es gibt die Bewertungsplattform, es gibt Education, also so Online-Weiterbildung. Wir machen jetzt verschiedene Dokus in eine kleine Produktionsgesellschaft. All das ist OMR. Das heißt, du kannst es nicht so einfach greifen und sagen, okay, die machen jetzt irgendwie 10 Millionen Euro Umsatz, das ist jetzt irgendwie Umsatz in dem Segment, da gibt es jetzt irgendwie verschiedenste Multiples, leg den da drauf, dann ist das wert. Das sind jetzt schon mal 4 verschiedene Geschäfte. Eine Marke. Also ich kann dir nur sagen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich gebe dir jetzt da irgendwie 2-3 Millionen dafür, dann würde ich sagen, ja, Bruder, weiß jetzt auch nicht, dann mache ich lieber weiter. Also da habe ich das Gefühl, haben wir jetzt schon mehr. Wir machen ja auch, sage ich ja auch ab und zu hier und da, 60, 70 Millionen Umsatz. Ja, und glauben, dass wir in den nächsten Jahren auf vielleicht so Richtung 100 Millionen Umsatz kommen mit den Sachen, die wir so machen. Man müsste wirklich alle Geschäftsmodelle durchgehen und sagen, was ist da der Umsatz, was ist da der Multiple? Dann hat man ein grobes Gefühl. Aber die Aufgabe mache ich recht selten, versuche ich zu meiden, weil dann denkt man nur an die falschen Sachen.
Ja, fair, aber wenn also 60, 70 Millionen wäre über die ganze Gruppe hinweg, ne?
Der Umsatz, ja.
Der Umsatz.
Ja,
ja. Da könnte man sich annähern und sagen, EBIT 10%.
Ja, wie gesagt, auch sehr unterschiedlich in den Geschäften. Also wir haben zum Beispiel bei Reviews jetzt jahrelang nur investiert, noch gar kein EBIT gemacht. Mhm. Ich halte aber Reviews eigentlich von der Struktur für das wertvollste Geschäft. Ja, es ist zwar noch bei uns auch erst ein paar Jahre alt, aber es ist halt ein digitaler Marktplatz. Mhm. Der wächst sehr stark und deswegen halte ich ihn erstmal als gekapselt gesehen für das Wertvollste, so, weil alle anderen Geschäfte sind irgendwie anders. Das Festival ist halt ein Offline-Festival an 2 Tagen im Jahr, das ist sehr umsatzstark, aber es kann gar nicht mehr so weit wachsen, weil das ist ja alles voll. Das Festival, was soll ich jetzt da verkaufen und wie soll ich das noch wachsen? Ne? Bei Reviews geht das viel einfacher und wenn du da dann einfach eine gewisse Größe erreicht hast, dann ist es auch viel profitabler, weil das ist halt eine Webseite, wo halt Bewertungen draufstehen und wo Werbung für Softwarefirmen drauf ist. Also es ist halt einfach dann, wenn du einmal auf einem gewissen Punkt bist, ist es cool. Also insofern, jetzt müsstest du sagen, okay, jetzt müsste ich mal die Wachstumsrate von Reviews und die Profitabilität des Geschäftsmodells nehmen und das dann irgendwie berechnen, dann müsste ich das vergleichen oder beziehungsweise dann müsste ich das genauso machen mit den anderen Bereichen und dann irgendwie addieren. Du kannst da nicht einfach nur so bei so Portfoliofirmen, wie wir eine sind, was ist Bertelsmann wert? Ne? Das ist, wo ist das comparable? Also vielleicht bei denen, ich weiß nicht, da muss man sehr tief in die einzelnen Modelle reingehen. Die haben ja bei Bertelsmann, weiß nicht, haben irgendwie ein schrumpfendes TV-Geschäft, die haben ein Dienstleistungsgeschäft, ein Agenturgeschäft mit Avato, was irgendwie nicht so sexy ist, haben dafür einen Buchverlag, der mega sexy ist. So, ne? Und so ist es bei uns auch. Wir haben ein super sexy Reviews-Business. Jetzt der OMR-Podcast mit mir zu verkaufen, ohne mich, ist das ja nicht so sexy. Ne? Also insofern, am Ende, mal gucken. Vielleicht ergibt sich das irgendwann mal, dann habe ich das Thema vom Tisch, aber im Moment.
Ja, okay, spannend. Ich dachte, wir kommen da irgendwie, wir können uns auf irgendeine Zahl einigen. Also sag mal, meine Herangehensweise wäre gewesen, du kannst ja mal, du machst das ja auch immer so, ne? Ich habe ja von dir gelernt, du lässt dir nicht locker, ne? Ja, deswegen dann, du würdest jetzt sagen, ja, guck mal, 60, 70 Millionen stehen im Raum, sagen wir ungefähr übergreifend 10% EBIT geschätzt, dann sind wir irgendwie bei, ne? Den 6, 7 Millionen und dann hast du wahrscheinlich da, ich weiß, wie schwierig es ist, aber ganz grob Multiple würde ich schätzen von 4 bis 7. 5er Multiple 30 Millionen.
Also ja, wahrscheinlich ist das jetzt nicht verkehrt. Ne? Also,
Business Angel Pascal Fiedler hat gerechnet.
Ja, ganz grob, es ist eine Hausnummer. Ne? Du meinst eben 2 Millionen, 30 Millionen ist schon was anderes, 100 Millionen ist auch was anderes, also um die 30 Millionen irgendwo in so einem Spektrum.
Also ja, ich finde das jetzt nicht total verrückt, da so ranzugehen. Würde ich genauso machen. Aber ob es stimmt, also am Ende ist es ja auch dann die alte Antwort, muss man erstmal nicht mehr bezahlen. Aber ich würde da genauso rangehen. Ne? Jetzt, ob man so einen Dreisatz machen möchte. Aber ich versuche es wirklich auch für mich nach hinten zu drängen. Und es ist jetzt in der Stelle, glaube ich, auch, ich habe es ja gerade erklärt, nicht so ganz so trivial wie bei anderen Geschäftsmodellen. Ne? Zumal dann auch noch Leute sagen, ist ja personenabhängig oder. Aber wie gesagt, ich glaube, ich hätte nichts dagegen, wenn es so käme.
Ja. Okay, cool. Spannend.
Ich habe noch eine Frage, die mich super interessiert. Ganz oft wird ja die Frage gestellt, was ist ein Fehler, den du am Anfang gemacht hast? Mich würde interessieren, was ist ein Fehler, den du am Anfang nicht gemacht hast, den du erst in der letzten Zeit gemacht hast als Unternehmer oder als Leadership, im Leadership?
Was habe ich zuletzt für einen Fehler gemacht? Also ich glaube, was ich jetzt irgendwie ständig überprüfen muss und was ich am Anfang gemacht habe, als auch jetzt, wir haben sehr viel mit auch Freunden und Bekannten gearbeitet und das hat auch irgendwie immer sehr gut funktioniert, aber es sorgt halt auch mal, wenn es mal nicht klappt, für Komplexität, das zu lösen. Und da habe ich es immer sehr großzügig und harmonisch gelöst. Trotz einer Freundschaft oder engen Beziehung irgendwie jemanden vielleicht nicht anders zu behandeln als andere. Sowas ist mir jetzt auch klar geworden, dass man da aufpassen muss. Und ich habe da jetzt nicht einen riesen Fehler gemacht, aber das sind so Sachen.
Aber das Thema mit Freunden zusammenarbeiten finde ich super spannend. Das haben wir nämlich auch ganz oft. Hast du da eine generalistische Einstellung? Also würdest du sagen, generell eher ja, gerne mit Freunden zusammenarbeiten oder nein? Oder sagst du, hey, das muss man situativ gucken, es kommt einfach voll drauf an?
Also sicherlich ist das Letzte nie falsch, ne? Dass es drauf ankommt, auf den Fall ist mit Sicherheit richtig. Aber ich habe damit bislang fast nur gute Erfahrungen gemacht. Also okay. Ich habe jetzt, wie gesagt, auch schon mit Leuten wieder mich getrennt, obwohl wir irgendwie befreundet waren oder so, aber es war okay, das Projekt zu haben. Und es hat jetzt auch der Freundschaft am Ende bislang nicht geschadet.
Okay.
Und wir haben jetzt ganz viele Leute aus dem Freundeskreis von früher, die immer noch da sind. Jetzt seit 10 Jahren. Also.
Krass.
Okay. Ja. Ja, das ist richtig schön. Bei uns hat das mal geklappt, mal nicht geklappt, deswegen ist das, finde ich, immer einen spannenden Blick.
Ja, aber nee, da bin ich auch stolz drauf. Ich meine, ich habe ja auch schon vorher vor OMR mit meinen Partnern Christian und Tobias 1-2 kleinere Firmen gehabt. Und verkauft. Und dann sind Christian und Tobias ja dann irgendwie andere Wege gegangen in ihrem Leben und wir haben uns dann da irgendwie aufgetrennt, in Teilen zumindest. Und das sind auch so Sollbruchstellen sicherlich, wo man häufiger sieht, dass es nicht so gut klappt, wenn man dann irgendwie eine Firma gemeinsam verkauft, dann aber nicht irgendwie mehr mitarbeitet, wenn man was aus der alten Bestandsmasse was Neues macht und dann Anteile neu verteilen muss. Da verstehen sich dann nicht alle in den Verhandlungen danach, vor allem danach mehr. Aber bei uns geht das sehr gut und da bin ich sehr happy. Ich, Gott sei Dank nicht so viele, oder ich wüsste jetzt niemanden, mit dem ich jetzt enger zusammengearbeitet habe, wo ich das Gefühl habe, boah, das ist eine beschissene Beziehung.
Ja, total schön zu hören. Sag mal, was ist für dich als Unternehmer so der härteste Moment gewesen?
Ja, also als wir das Festival absagen mussten wegen Corona, das war schon ein sehr emotionaler Tag, weil ich halt auch wusste, dass nicht nur meine Leute, die auch natürlich, aber auch sehr viele Partner sich auf uns verlassen haben, uns vertraut haben und bei uns investiert haben und auch sich auf uns gefreut haben, da ihre Pläne dazu gemacht haben. Und das war dann ja die Zeit, so Februar, März 2020, als man auch noch gar nicht wusste, was jetzt genau kommt. Ich wusste nur, die Umstände sind jetzt so, es wurde immer mehr schlimmer in der Presse und der ganzen Nachrichtenlage und Corona-Situation, was man da so mitbekommen hat. Es wird jetzt nicht mehr sinnvoll sein und es geht das nicht mehr, kannst du nicht mehr verantworten und muss eine Entscheidung treffen und dann musst du mich halt hinstellen und sagen, okay, am Ende kann niemand anders die Entscheidung treffen außer ich oder zumindest jetzt muss einer jetzt frühzeitig sich was trauen, sonst gibt es echt noch größere Probleme. Also muss ich halt hin und das absagen. Und das war damals ja noch nicht für alle so total nachvollziehbar. Viele haben ja so, okay, was soll das jetzt? Andere hatten dann selber auch Probleme deswegen, ja, oder waren enttäuscht. Und intern als irgendwie auch extern. Und das war in der Gesamtlage, ohne zu wissen, wie es weitergehen würde, mit der Firma, mit Corona insgesamt, für viele Leute, in den Partnerschaften. Zwischenzeitlich dachte man ja auch, okay, die ganzen Leute, die jetzt für uns verantwortlich sind, auf der Firmenseite, die Marketingverantwortlichen, die verlieren jetzt auch alle ihre Jobs, weil wer macht schon noch Events, ne? Und dann dachte man vielleicht noch, es ist nur ein Jahr, dann irgendwann stellt sich heraus, wird es auch das zweite Jahr kein Event geben und dann war die Frage, gibt es sowas jemals wieder? Dann kam immer noch Clubhouse und dann weiß ich noch genau, und dann sagten Leute irgendwie, Clubhouse ist das neue Ding, also es wird jetzt weder noch Podcast geben, das ist jetzt Clubhouse und das Festival, gut, das wissen wir auch jetzt mit Corona, also ein Festival der Form, das wird nicht wiederkommen. Und dann war ich schon dann immer und sagte, okay, jetzt, die Absage war schon krass und jetzt wird auch nicht besser und nicht klarer. Da in dieser Phase, das waren schon jetzt irgendwie so unsichere Monate, aber wir haben das als Team gut aufgefangen.
Wie hast du dafür gesorgt, dass du Sicherheit in der Firma behältst? Also weil wenn es so krass viel Unruhe und Unsicherheit gibt, ist doch mega schlimm, oder?
Naja, ich meine, zumindest wusste ja jeder, wo es herkommt, dass ich jetzt da nicht irgendwie, also Gott sei Dank war auch irgendwie allen klar, so die Mindestsicherheit ist, dass es irgendwie schon mal zahlungskräftig ist für die nächsten Monate, das konnte ich den Leuten halt zusagen. Auch dann haben wir festgestellt, es gibt ein paar Lichtblicke, zum Beispiel sind die Kunden, die wir alle hatten bei OMR, bis alle, heute wieder alle haben, Gott sei Dank, ja, Digitalfirmen, denen es in der Corona-Zeit halt sehr gut ging. Das stellt sich dann heraus, okay, die Firmen sind ja gefragter denn je und wollten auch weiter kommunizieren. Dadurch haben die Leute beobachten können, weiter auch Geschäft. Ansonsten ist, glaube ich, generell die Sicherheit, wenn du sie nicht geben kannst, dann kannst du vielleicht zumindest so Transparenz geben und sagen, hey, ich kann jetzt nicht versprechen, wenn jetzt ja noch 5 Jahre Corona ist, dass sich jetzt hier alle Event-Produktionskollegen noch in 5 Jahren hier arbeiten können. Aber was wollt ihr auch gar nicht? Weil da ist ja noch nichts zur Arbeit da. Aber ich kann euch sagen, bis ins nächste Jahr wird es auf jeden Fall gehen und wir machen das jetzt. Und dann schauen wir mal und dann haben wir halt immer wieder gesprochen und über die Situation gemeinsam diskutiert und ich glaube, dieser Austausch und gewisse Transparenz über, wie denkt man über die Dinge nach, was hat man so für Insights, das war das Beste, was man tun konnte, weil Sicherheit vermitteln in der Zeit, wenn man selber erkennbar und offensichtlich auch keine Sicherheit hat, das ist ja auch nicht seriös und wird dann auch durchschaut. Ja.
Voll, ja.
Jetzt seid ihr wahrscheinlich wieder auf Pre-Covid-Zahlen, ne, beim OMR-Festival.
Von den Besucherzahlen
her? Ja, ja.
Naja, wir sind so, also das Festival ist ja gewachsen jetzt in den letzten Jahren. Also insofern, wir hatten, glaube ich, in 2019 50.000 Leute und jetzt haben wir 70. Also insofern ist es schon
krass.
Ja, aber also einfach durch die zusätzlichen Hallen und mehr Kapazitäten.
Ja. Ja. Und eben, das fand ich nochmal spannend, eben meintest du ja, dass das Festival an sich begrenzt ist im Wachstum, ne? Rein von der, also von den Gegebenheiten her. Würde mich wundern, wenn ich das zufrieden gibt. Ne? Also was hast du noch für Ideen? International wird oft diskutiert. Ne? Also viele Leute sagen, hey, warum geht der nicht mehr international? Das ist eine Option. Also ne? Preise anziehen, ne? Das ist natürlich auch ein Thema. Also wie wächst ihr?
Also erstmal ist es ja so, dass wir versuchen, international jetzt doch wieder stärker zu werden, dadurch, dass wir die Leute aus Europa nach Hamburg ziehen. Das ist schon so ein bisschen der Weg, den wir jetzt gehen wollen. Da ist auch noch ein bisschen was drin, weil durch die Preisveränderung nach oben, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, ist ja auch die Besucherzahl ein bisschen runtergekommen. Das heißt, wir haben jetzt ja von über 70 auf jetzt so 4.000, 5.000 Leute weniger gehabt, auch auf Wunsch von unseren Ausstellern und haben unsere Besuchergruppe ein bisschen verändert, ja, weil jetzt die Tickets teurer sind. Also bestenfalls sind es halt geschäftlich gesehen erfahrenere, zahlungskräftigere Leute im Sinne unserer Aussteller halt auch. Und das kann man, glaube ich, über internationale Gäste ein bisschen noch weiterentwickeln. Und sagen, okay, da sind jetzt ein paar rausgefallen, die früher sich das 50-Euro-Ticket gekauft haben. Könnte man jetzt da hingehen und sagen, dann soll halt jetzt vielleicht jemand aus Holland oder aus Italien sagen, der voll zahlen kann, der Bock hat, dann dafür reinkommen. Sodass so ein bisschen jetzt auch durchmischen in Richtung Internationalität. Das ist schon eine Idee. Ansonsten, ja, kann man natürlich ins Ausland immer gehen, aber im europäischen Ausland, glaube ich, macht es eher Sinn, die Leute nach Hamburg zu holen. In den USA hat jetzt keiner auf uns gewartet. Wir sprechen immer mal wieder mit Middle East-Ländern, die ja auch an Events Interesse haben, die nach neuen Möglichkeiten suchen. Mal gucken, ob es das irgendwann passt oder ob das irgendwann sinnvoll ist, das irgendwo in dem Raum nochmal zu veranstalten. Aber der Fokus war da jetzt in den letzten Jahren nicht so stark drauf, also Internationalisierung oder Festivalwachstum. Es war eher so Festivaloptimierung und Wachstum war vor allen Dingen bei Reviews oder bei Education oder so.
Fair. Ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist total spannend. Also wenn ihr die Preise anhebt, kriegt ihr zahlungskräftiges Publikum, ne, was gut ist für die Aussteller.
Aber wir haben auch ein bisschen weniger, ne?
Also genau, ein bisschen weniger, aber halt mehr Qualität, ne? Ja. Im Endeffekt Entscheidungsträger, Trägerinnen.
Ne? Das ist das, was man anstrebt, ne?
Genau, klar. Genau. Es gibt ganz viele, die sagen, hey, ihr seid eigentlich gar keine Messe mehr, ihr seid ja eigentlich ein Fest, eine Party, ne? Also es ist ja eigentlich ein Musikkonzert, ne? Mit den Acts, die ihr habt. Also wie guckst du darauf? Ist das für dich fein, ne? Wenn OMR quasi...
Es ist nicht hilfreich, ja, weil das wird ab und zu mal so ein bisschen belächelnd dazugeworfen von Leuten, die vielleicht was Ähnliches veranstalten und sagen, aber nicht so viele Besucher haben und dann sagen, warum hast du nicht so viele Besucher? Naja, bei uns sind alle dafür viel hochwertiger und das ist ja eine Party. Gut, wenn ich auf die Eintrittspreise gucke, dann ist es schon eine sehr teure Party. Deswegen, ich gehe davon aus, dass die Leute, und ich sehe das ja auch, da bei uns wirklich am Programm teilnehmen, sich da was anhören, was angucken, Stände besuchen, sich weiterbilden und am Abend vielleicht nochmal, wenn alles vorbei ist, dann ein Konzert angucken. Und das ist auch in Ordnung. Aber das ist halt nicht das Primäre. Das Primäre ist, man will sich informieren, austauschen, kennenlernen, inspirieren, das sind die Dinge, die im Vordergrund stehen. Wenn dann auch ein bisschen jetzt irgendwie abends eine gute Zeit dazu gehört, dann ist es ein bisschen unser Marken-Edge oder so, unsere DNA so von früher, wo wir herkommen, aus der Hobbyzeit. Aber es ist nicht, also niemand kommt jetzt her, weil es jetzt irgendwie einen, weiß ich nicht, noch ein Deichkind-Konzert gibt. Also das ist auch nicht so. Also niemand kauft jetzt ein Ticket von über 550 Euro, um ein Konzert zu besuchen. Also du willst dann einfach Teil dieser Plattform sein und da gibt's halt, gehört viel mehr dazu.
Ja. Wobei ich glaube, ich über Quentin Tarantino gehört habe, dass es ganze Fanclubs gab, die OMR-Tickets auch gekauft haben, weil er
habe ich auch gehört.
Echt? Also auf der Straße, ne? Also ich bin ja hier ein Mensch der Straße, hat man das gesagt, dass wirklich ganze Fanclubs scheinbar die Tickets gekauft haben, um ihn mal live zu sehen in Deutschland, weil ich glaube, das eine sehr seltene Möglichkeit war.
Also es gibt verrückte Sachen mit den Tickets immer wieder.
Aber klar, ist eine Nische, ne?
Das ist ja, das sind dann vielleicht 50 Leute, ne?
Ja. Also das gibt es immer wieder, dass irgendwie auch natürlich. Also es gibt ein anderes Beispiel. Es gibt ja in Hamburg die Hamburger Sparkasse, ja, und die machen in einigen Filialen wirklich einen Ruhetag und kommen mit der ganzen Filiale und arbeiten bei uns auch mit. Ja, also die machen dann bei uns einen Empfang, an der Garderobe, arbeiten einfach Schichten, um so ein bisschen in unserer Welt dabei zu sein. Sagen wir mal einen Tag aus der Bank raus, aus dem klassischen Sparkassenalltag und hier bei uns integriert sein. Sowohl als Teilnehmer, als aber auch irgendwie so im Bereich im ganzen Backoffice und Service und so.
Hä, was wie lustig ist das denn? Wie Praktikum?
Ja, so ein Mini-Praktikum über zwei, drei Tage dann oder so. Ne? Aber also teilweise noch irgendwie machen das dann einige am Vortag. Manche machen auch zwei Tage, nehmen dann Urlaub dazu. Das machen auch auf weitere Firmen. Die Haspa ist, glaube ich, so die bekannteste, größte. Aber also, es gibt so verschiedene lustige Entwicklung mit den Tickets, weil Leute einfach Bock haben, aber nicht jeder hat ja die Möglichkeit, so viel dafür zu bezahlen. Es gibt ja auch ganz viele junge Leute, die bei uns arbeiten. Ich glaube, dieses Jahr fast 6.000 Leute, die auch in den verschiedenen Schichten an den Bars, in der Garderobe, in der Einweisung und überall tätig sind und dafür ein Ticket bekommen und halt irgendwie zwei Schichten arbeiten. Also das gibt's auch. Ne?
Krass. Blick auf die Zeit, ich weiß, dass wir langsam zum Ende kommen müssen, aber vielleicht noch zwei, drei Fragen. Was sind denn deine krassesten Highlights jetzt für OMR 2025? Ist ja bald wieder soweit.
Also ich bin tatsächlich immer am meisten zufrieden, wenn es am nächsten Morgen, wenn es gut gelaufen ist und wenn es durch ist. Ja. Also es ist ein bisschen schade, weil ich mich da ja wirklich sehr auch bemühe, dass es für alle cool wird und dass da auch in den Tagen noch für Leute was rauszuholen. Für Partner irgendwelche Gespräche irgendwo zur Verfügung zu stehen, zu kommunizieren. Und deswegen ist es nicht so, dass ich da jetzt so, also ich würde gerne mal selber als Besucher hinkommen, aber ich bin halt in dem Moment Veranstalter und Mitverantwortlicher. Und deswegen ist das jetzt nicht so, dass ich denke, da setze ich mich jetzt hin und genieße das jetzt. Also ich hätte da Bock drauf. Ich würde, also wenn ich jetzt nicht irgendwie da drin hängen würde, würde ich sicherlich auch von überall her kommen und das mir angucken und wer denkt mir, geil, Bekannte treffen, Update, bisschen Klassentreffen, bisschen Inspiration, bisschen was Neues hier mitnehmen. Aber in der Rolle bin ich, oder kann ich leider nicht sein. Und insofern man kann nicht alles haben. Insofern ist mein Highlight dann morgen danach.
Also, sehr gute Antwort. Aber hast du ein Programm-Highlight, was du jetzt unseren HörerInnen empfehlen kannst?
Also ich bin natürlich schon jetzt irgendwie sehr happy, dass jetzt zum Beispiel der Chef weltweit von ChatGPT, halt, ist schon das spannendste Technologieprodukt wahrscheinlich auf der Welt gerade.
Sam Altman.
Nee.
Der Produktchef.
Der Produktchef.
Das ist so krass.
Ja, der wird dann kommen. Das ist schon cool so, ne? Aber
ja, das ist schon crazy.
Ja, also, da gibt es schon viele richtig coole Sachen. Also auch, klar, jetzt irgendwie auf der Promi-Seite, Leute sehen Ryan Reynolds und denken sich, okay, das ist der Typ, der die ganzen Sachen macht. Das wird sicherlich auch interessant sein, aber es gibt Sportler ohne Ende. Ne? Also es gibt irgendwie ohne Ende Unternehmer. Es gibt irgendwie Leute, die echt Milliardenfirmen aufbauen, die da bei uns unterwegs sind. Zahlreichste. Ne? Also das ist echt, ich bin vor allen Dingen stolz auf diese Bandbreite. Ne? Also wir haben ja da jetzt 500 oder fast 600 Referentinnen und Referenten in den Tagen. Das muss erstmal machen, 600 Leute auf einem gewissen Level dahinzustellen, die da alle Bock drauf haben, die alle auch irgendwie kompetent sind, die auszuwählen, zu kontaktieren, da die richtige Mischung zu finden. Das ist halt wie so ein Buffet in einem Luxushotel, wo man sagt, okay, wow, ist ja ein geiles Buffet hier, da gibt's die Pancakes, da gibt's die Spiegeleier, da gibt's die großen Früchte-Tische. So, und so wollen wir halt auch sein vom Inhalt her und von den Möglichkeiten, die man da kombinieren kann. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Der einzelne Vortrag ist auch gut, aber es ist eigentlich eher so die Bandbreite, die so die Leistung ist.
Cool. Ja, kann ich auf jeden Fall wiedergeben. Es ist immer ein großer Schmackofatz, um mal in TikTok darauf zu antworten. Paulina, wir haben noch zwei Abschlussfragen, ne? Aber bevor, ich weiß, 40 Minuten
so. Ich habe auch noch eine. Ja. Ich habe eine, die ist mir gerade eingefallen, weil du mit so vielen UnternehmerInnen sprichst. Das ist ja dein Job, Podcast. Gibt es so eine Sache, wo du sagst, ich meine, ich bin gerade 30 geworden, wo du sagst, das gebe ich dir mit an die Hand. Das habe ich mitgenommen aus all den Gesprächen.
Ist total schwierig. Es ist auch eigentlich das, was ich gelernt habe, dass es halt das eigentlich nicht gibt. Also dass es so unterschiedliche Leute am Ende erfolgreich sein können und dass es einfach nicht die Möglichkeit gibt, das auch vorab irgendwo zu sehen oder irgendwie auch so Muster zu erkennen. Wenn das so wäre, dann würden ja auch Leute sagen, ich investiere jetzt nur noch in die, weil da ist Erfolgsmuster erkennbar. Also es ist für mich auch da echt immer interessant und erstaunlich. Da gibt es auch Leute, wo ich denke, ey, hätte ich nie gedacht, dass die jetzt sowas bauen können. Oder ich frage mich mal vor kurzem vorgestellt, wie der Reinhold Wirth wohl so als 15-, 16-jähriger Schüler wäre. Und wenn ich den da gesehen hätte in seiner Dorfschule da, ob ich gedacht hätte, dass der jetzt irgendwie der Typ ist, der jetzt hier so ein Milliardenunternehmen aufbaut und so komplett die Unternehmer wäre. Wahrscheinlich hätte man es nicht gedacht. Und so ist es dann auch ex post. Du siehst dann die Leute, wenn sie erfolgreich sind. Und mir ist es nicht gelungen, anhand der Personen runterzurechnen, warum das so ist. Anhand der Geschäftsmodelle ist es schon ein bisschen einfacher. Du kannst bei Geschäftsmodellen irgendwann schon erkennen, was ist ein schönes Geschäftsmodell, das strukturell erfolgreich sein kann und was ist einfach irgendwie eins, das schwieriger ist.
Okay, ja.
Aber also das ist klarer. Und du weißt, wenn jemand sagt, okay, ich habe jetzt hier einen funktionierenden Marktplatz, dann ist es einfach super cool. Also das ist aber ein digitaler Marktplatz, ist halt irgendwie ein tolles Geschäftsmodell. Deswegen habe ich auch Reviews angefangen, weil ich das halt ein cooles Modell fand. Und dann gibt es halt andere Sachen, wo du weißt, ja, das Modell, damit das funktioniert, muss es schon sehr groß werden.
Was hältst du vom Agentur, vom Geschäftsmodell Agentur? Agentur,
das hat den ganz großen Vorteil, man kann es auch irgendwie ohne Investoren aus dem Cashflow hochziehen. Das kann dann auch irgendwie, es geht auch schnell dann, also du hast schnell Umsätze, bist schnell profitabel. Und es gibt eine Menge Leute, die mit Agenturen auch sehr wohlhabend geworden sind. Du wirst, glaube ich, mit Agenturen jetzt kein Unicorn bauen können. Mhm. Das ist schon sehr schwer, weil die Margen häufig beschränkter sind, weil der Wettbewerb häufig sofort da ist, weil du wenig so Moat hast, also so ne, Burggraben. Aber, also es hat seine Vor- und Nachteile. Es ist nicht wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich nicht ganz so schön wie ein digitaler Marktplatz. Aber wenn der läuft, ist es einfach, ja. Ich meine, wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich jetzt lieber mobile.de haben oder Jung von Matt, dann würde ich lieber mobile.de haben.
Ich würde Jung von Matt machen. Aber deswegen sind wir auch, glaube ich, unterwegs.
Ne? Der Wert ist ein anderer. Also ja, der Spaß, der eine Frage.
Fair,
ja.
fair.
Polina, zwei Abschlussfragen. Wir haben zwei Abschlussfragen. Genau, wir beeilen uns. Was ist denn das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast?
Kann alles sein, ne? Kann ein TikTok, kann Produkt, kann ein Video sein.
Kann eine Collab sein, kann ein Meme sein, kann ein Video sein, kann ein Creator-Profil sein.
Eine Brand, whatever.
Eine Kampagne. Ein Interview. LinkedIn-Post mit Kai Pflaume, wo du Klimmzüge gemacht hast.
Das habe ich ja selber, das habe ich ja in echt gesehen. Ja. Nur auf Social Media, das habe ich. Schwer zu sagen. Also mein Feed ist auch so, dass ich sehr viel Sport drin. Ich gucke halt gerne Sport und das sieht man halt bei Instagram zum Beispiel sehr klar. Aber es ist auch irgendwie am Ende ganz cool. Also wenn ich mir überlege, wie das halt früher war, so dass ich irgendwie, wenn ich früher US-Sport gucken musste, das ging gar nicht. Oder dann später musste man irgendwie sich irgendwelche Abos kaufen, irgendwo bei irgendwelchen Nischenkanälen. Jetzt kann ich bei Instagram das meiste nachvollziehen, diese ganzen Highlights, die es da so gibt. Das finde ich schon ganz cool. Ist jetzt nicht so in den letzten Tagen zum ersten Mal, aber also diese Highlight-Accounts von US-Sport gefallen mir schon ganz gut. Die sehe ich einfach oft. Ja. Und was ich auch tatsächlich mittlerweile häufiger sehe, ist auch ganz inspirierend, das ist auch nicht jetzt total crazy, aber ich bin jetzt 46 und versuche irgendwie fit zu bleiben. Und es gibt ja eine ganze Menge Creator, die sagen so, also mein Creator-Topic ist irgendwie Middle-Aged Man Fitness. So ungefähr. Und dann sehe ich dir, was die dann so machen und was man so können soll. Das finde ich ganz interessant. Da komme ich so, da sehe ich, das kriege ich auch noch hin. Boah, das ist ja krass. am Ende, ja, wahrscheinlich sehen wir sehr unterschiedliche Sachen und ich sehe das. Ja.
Okay. Ach, schön. Im Sprachgebrauch Sport zu bleiben, wir sind ja heute beim Auswärtsspiel in Hamburg. Das heißt, du sitzt nicht auf unserem grünen Stuhl, sondern auf einem schwarzen Stuhl. Trotzdem stelle ich immer die Frage, wer soll denn nach dir auf dem grünen Stuhl sitzen? Das heißt, wer soll nach dir zu uns ins Podcast kommen?
Also ich habe ja bei uns irgendwie generell ein paar Gäste, die ich sehr schätze. Philipp Klöckner ist so jemand, der Tarek Müller ist so jemand, die auch regelmäßiger mal dabei sind. Ich habe demnächst wieder hier eine Folge mit dem Reinhold Wirth, also der ist auch schon fast Stammgast. Kann ich auch empfehlen. Aber natürlich empfehle ich jetzt erstmal die Leute, die uns bei uns regelmäßig auftauchen, weil ich die ja offensichtlich gut finde.
Das ist super.
Ja,
das ist sehr gut beantwortet, die Frage.
Florian Heinemann ist auch so jemand, der auch bei uns immer gerne gehört wird, den ich auch immer selber gerne höre, wenn der mal bei irgendwo auftaucht. Bei Kassenzone-Podcast ist der aber regelmäßig drin und so.
Okay, ja, dann haben wir die nächsten vier Folgen sicher.
Ja. Alrighty, hey Philipp, tausend
Dank. Tausend Dank.
Sehr gerne. Ja, danke euch. Danke.
Bis dann. Ciao.
Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für alle, die neu sind hier im Podcast, bitte geht in die App eures Vertrauens und abonniert Social Vita. Es kommen ganz spannende Insights noch. Je mehr Support wir haben, desto spannendere Gäste bekommen wir. Vielen Dank fürs Zuhören. Schickt das auch gerne weiter an eure Friends und Family. Liebe Grüße. Ciao aus Berlin.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita, immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei. Der, die, das, oh, so schnell. Social Vita, immer aktuell.